Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Titel der heutigen Folge: Von der Konjunkturanalyse zur Asset Allocation. Und mein Gesprächspartner ist Dr. Harald Preisler, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Bandleon AG, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bandleon Invest GmbH, langjähriger Chefvolkswirt des Unternehmens und langjähriger Chief Investment Officer, mir jetzt zugeschaltet. Ich freue mich. Guten Tag, Herr Dr. Preisler.
Hallo, Herr Drescher. Ich freue mich auch.
Herr Dr. Preisler, Bandleon ist ein Haus, das mit dem Thema Konjunkturanalyse vielen draußen als Schlagwort eine Kombination sein wird. Das liegt unter anderem daran, dass Sie als Bandleon Bank und als Asset Manager so häufig ausgezeichnet worden sind für gute Konjunkturanalysen. Sie bezeichnen sich ja dort dann auch selber auf Ihrer Internetseite als ein konjunkturbasierten Asset Manager. Was das ist, das werden wir gleich sehen. Und gerade auch für das vergangene Jahr wieder unter Europas Top-Forecastern ausgezeichnet. Das habe ich zum Anlass genommen zu sagen, ich würde mich gerne mit Ihnen heute darüber unterhalten, dass wir mal so drei Dinge klären. Nämlich zum Ersten, was ist eine Konjunkturanalyse und wie funktioniert sie? Zum Zweiten, wenn Sie sowas so schön machen können, haben Sie auch bestimmt eine Meinung zur aktuellen Großwetterlage. Und zum Dritten dann natürlich die Frage von der Konjunkturanalyse zum Asset Management, zur Asset Allocation. Wie findet das seinen Ausdruck? Also wir haben für die nächste halbe Stunde gut was vor. Ich beginne mal damit zu fragen, so eine Konjunkturanalyse, was ist das eigentlich?
Das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, der da abläuft. Ich meine, vielleicht mal vorweg die Frage, warum wir das überhaupt machen, diese Konjunkturanalyse. Denn am Finanzmarkt ist man ja permanent mit Datenveröffentlichen konfrontiert, mit Daten von Statistikämtern, von Notenbanken, von Regierungen, mit Nachrichten, geopolitische Lage und so weiter. Getwittert wird auch die ganze Zeit. Also wir sind permanent mit Informationen konfrontiert, die wir irgendwie übersetzen müssen in Prognosen. Und durch diese vielen Informationen, die auf uns einprasseln, und die vielen verschiedenen Informationsarten, die da jetzt zusammenkommen, und es wird ja auch immer mehr, entsteht ziemlich dichter Datendschungel. Und wenn man sich da nicht heillos verirren will, braucht man einen roten Faden. Und für diesen roten Faden gibt es durchaus verschiedene Methoden und Ansätze, die da verwendet werden können. Momentumstrategien, quantitative Strategien im Allgemeinen, Bottom-up, Contrarian oder antizyklisch, wie es ja auch gern genannt wird. All das sind veritable Konzepte, die funktionieren, aber eben nur, wenn sie authentisch sind, wenn sie zur DNA des Hauses passen und wenn sie konsequent angewendet werden. Und die DNA des Hauses Bandleon ist das, wo wir herkommen, aus der Konjunkturanalyse. Und was ist jetzt Konjunkturanalyse genau? Nun, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Auffassungen, wie nützlich Konjunkturanalyse für die Finanzmärkte sein kann. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, die ist vollkommen nutzlos, weil sämtliche Informationen gemäß Effizienztheorie schon eingepreist sind. Deswegen ist diese ganze Prognostiziererei von Bruttoinlandsprodukt und anderen Aggregaten wenig zielführend. Das würde ich sogar unterschreiben, dass das so ist. Viel wichtiger für uns ist, wenn wir auf den roten Faden zurückkommen, welche Richtung entwickeln sich die Konjunkturdaten in der breiten Masse. Und da vor allen Dingen diejenigen, die die Industrie betreffen, weil die Industrie nun mal viel zyklischer ist als der Dienstleistungssektor. Und da sind wir bei also Größen wie Industrieproduktion, Auftragseingänge. Oder wenn man sich an den aktuellen Rand des Wirtschaftsgeschehens begeben will, die Einkaufsmanagerindikatoren, die monatlich genau diese Entwicklungen bei den Unternehmen erfragen. Das sind für uns die relevanten Informationen, die wir unter dem Begriff Konjunkturzyklus subsumieren. Wir wollen also dort die Richtung, die Veränderungsrichtung einigermaßen gut abschätzen können, weil wir daraus ableiten können, in welche Richtung sich die Finanzmärkte bewegen, sehr wahrscheinlich bewegen. Also die Aktienmärkte rauf oder runter, die Zinsen rauf oder runter, die Rohstoffpreise rauf oder runter, das alles ist hoch korreliert mit der Entwicklung der Konjunktur. Und auch da vielleicht vorweg, um gleich mit so einem Irrglauben aufzuräumen, was man ja auch oft hört, dass die Finanzmärkte der Konjunktur vorauslaufen würden. Dem ist nicht so. Die Dinge passieren vielmehr gleichzeitig. Wenn Sie sich den Einkaufsmanager-Index anschauen und die Entwicklung der Aktienmärkte, dann sehen Sie, dass die Wendepunkte im Regelfall sehr, sehr dicht beieinander liegen. Oftmals dreht der Einkaufsmanager-Index sogar schon vor dem Aktienmarkt. Letztes Beispiel war der Einkaufsmanager-Index im Hochpunkt im Jahr 2021, der war im April, Mai. Und die Märkte sind jetzt danach noch weiter hochgegangen und jetzt im Korrekturmodus. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sicherlich nicht zu spät kommt, wenn man sich solche Aggregate anguckt und dann auch noch zu prognostizieren versucht.
Die Konjunkturanalyse ist also nicht nur eine Aufnahme des Ist-Zustandes, in dem Sinne, die sagen jetzt, wie die Konjunktur jetzt ist und aggregieren und beschreiben das für alle schön, sondern sie haben ein paar Mal Richtung gebraucht. Sie wollen daraus eine Prognose ableiten, wie die Konjunktur in absehbarer Zeit sein wird. Was ist dann der Forecast als Zeitraum, der für Sie eigentlich der interessante ist, den Sie ermitteln wollen? Die nächsten, ich sag mal, 3 Wochen, 3 Monate oder 3 Jahre?
3 Wochen ist mit Sicherheit zu kurz, aber ein sehr, sehr statistisch auch signifikanter Zeitraum sind 3 Monate, 6 Monate bis hin zu 9 Monaten. Danach wird es natürlich immer unschärfer, das ist klar. Aber das ist ein Zeitraum, den kann man mit guten Konzepten durchaus abdecken.
Sie haben gerade die Antizipation der Börse von zukünftigen Ereignissen, das, was für viele das Fundament ihres Börsendenkens ist, mal eben in einem Seitennebensatz beerdigt. Deshalb würde ich das schon mal nachfragen wollen. Im Grunde genommen ist es doch so, dass die Börse eigentlich die Konjunkturanalyse von vielen widerspiegeln muss, also positioniere ich mich schon mal, damit müsste sie doch eigentlich antizipieren.
Ja, das Interessante daran ist, wenn Sie sich die Dinge mal statistisch anschauen, dann sehen Sie, dass die Konjunkturindikatoren und Positionierung, Börsenpsychologie, also gemessen am Sentix-Indikator zum Beispiel, wenn wir solche Dinge mal nehmen und mit den Finanzmarktentwicklungen noch überlagern, dann sehen wir, das ist alles das Gleiche. Also alle diese Indikatoren sind verschiedene Wege zum Glück aus unterschiedlichen Richtungen, kommen sie am Ende am selben raus, nämlich den Wendepunkten an den Finanzmärkten. Und das passiert gleichzeitig. Das heißt, die Finanzmarktteilnehmer sprechen über die Zukunft, über ihre Erwartungen in 3, 6, 9, 12 Monaten. Nehmen Sie die Analystenschätzungen beim Aktienmarkt zum Beispiel. Was sie dann aber effektiv prognostizieren, ist das Hier und Jetzt. Und das ist das, was man sozusagen wissen muss, wenn man sich mit Konjunkturprognose beschäftigt, weil ja sonst auch immer die Frage im Raum steht, wie weit muss man denn in die Zukunft gucken können und maßt man sich da nicht ein Wissen an, das man nicht gar nicht haben kann. Nein, weil eben die Finanzmärkte gar nicht zwar die Erwartungen widerspiegeln, aber auf Basis des Hier und Jetzt. Das heißt, man hat schon die Hälfte der Konjunkturprognose ist eigentlich die Lokalisierung des Hier und Jetzt. Und dann erst die zweite Hälfte ist dann wirklich die Richtung in den nächsten 2, 3 Quartalen.
Darf man sich das bei Ihnen als einen laufenden Prozess vorstellen, als ein, da ist jetzt wieder ein Puzzlestein, das fügen wir in unsere Konjunkturanalyse hinein, oder ist das ein saisonales Phänomen, ich sag mal, zu Beginn eines Jahres oder eines Quartals, da wird neu gemischt?
Also für die Asset Allocation ist es definitiv ein fortlaufender Prozess, der mit jedem Konjunkturpunkt, der kommt, ständig überprüft wird, angepasst wird. Sind wir noch im Szenario? Ändert sich hier was? Um hier die Übersicht zu bewahren, haben wir über die Jahre hinweg geografisch und auch methodisch ein sehr breites Portfolio an Frühindikatoren entwickelt, das uns hier hilft und das seit über 20 Jahren im Einsatz ist, ohne angepasst zu werden. Und das sind natürlich wichtige Informationen, die wir auch selber teilweise generieren, die uns dann bei dieser Abschätzung, in welche Richtung bewegen sich die Daten in den nächsten Monaten, auch sehr helfen. Das ist, würde ich auch mal sagen, eine der wichtigsten Leistungen des Hauses Bandleon in den letzten Jahren, dass wir da über ein sehr breites Set an Frühindikatoren verfügen.
Ist das ein stehender Prozess oder eine, ich sag mal, laufende Weiterentwicklung eines Prozesses? Also ist es so, dass Sie sagen, wir wissen, auf was wir schauen müssen und das tun wir dann eben regelmäßig, oder wir haben festgestellt, dass zum Beispiel dieses und jenes uns zu falschen Schlüssen führt, deshalb werden wir in Zukunft das nochmal anders machen, als wir es bisher gemacht haben.
Da ist es von allem was. Es ist natürlich eine fortlaufende Entwicklung. Was ganz klar ist, ist, dass zum Beispiel Indikatoren, die man entwickelt hat vor 20 Jahren, die über die Zeit hinweg sehr, sehr gut funktioniert haben, natürlich ein anderes Standing haben als Indikatoren, die aus früheren Jahren kommen, die sich noch nicht so oft bewähren konnten. Aber die Informationsvielfalt nimmt zu. Vor 20 Jahren hätte man zum Beispiel einen Frühindikator für die Entwicklung in China nicht entwickeln können, weil es keine Daten dazu gab. Inzwischen ist auch der Datenkranz für China ausreichend groß, dass man das jetzt machen kann und auch schon knapp 10 Jahre zurückblicken kann, um hier Schlussfolgerungen zu ziehen. Also das sind ist ein Prozess, der nie stillsteht, bei dem es ständig weitergeht, der aber auch geprägt ist sozusagen von den Indikatoren, die sich über die Jahre hinweg bewährt haben und nie angepasst werden mussten. Und wie gesagt, das ist macht uns besonders stolz.
Hat die Zuverlässigkeit Ihrer Analysen vor dem Hintergrund der Notenbankinterventionen der letzten Jahre an Zuverlässigkeit verloren? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, das ist nicht etwas, was in der Konjunkturanalyse und Ihrer Umsetzung in der Asset Allocation dann ein großer Störfaktor war?
Es war ein Störfaktor bei der Umsetzung der Asset Allocation, das ist richtig, bei den Konjunkturzyklen selber nicht, weil die Notenbanken reagieren ja auf die Konjunktur. Und das machen sie mit den gleichen Zeitverzögerungen wie in der Vergangenheit auch. Also da hat sich nichts beschleunigt. Das glaubt man nur, weil man in immer kürzeren Frequenzen Daten bekommt. Also da an der Stelle hat sich wenig verändert. Was sich natürlich verändert hat, ist die Markt oder hatte, muss man ja sagen, ist die Marktreaktion, weil wir da ja schon in einem Modus teilweise waren, Bad News is Good News, weil dann ja bestimmt bald wieder die Notenbank kommt und interveniert. Das war definitiv so, aber die Zeiten sind ja jetzt vorbei.
Das heißt, wir halten mal fest, in der Europäischen Zentralbank wartet man auf die Konjunkturanalyse von Bantleon, um dann zu wissen, welche Geldpolitik und Fiskalpolitik man betreiben muss, um das Ganze dann auch umzusetzen. Ja, wie sieht so ein Ergebnis dann aus, wenn Sie mit Ihrer Analyse zumindest mal zwischenzeitlich fertig sind? Ist das dann der 300-Seiten-Schmöker, den jeder bei Ihnen im Asset Management bekommt, nach dem Motto, da steht alles drin, wie es mit der Konjunkturanalyse ist? Oder sind es irgendwelche 8 bis 10 wichtigen Kennzahlen zusammengefasst, vielleicht noch mal auf einer halben Seite, wo man sagt, das ist der Kern vom Kern, wie andere immer so schön sagen. Mehr brauchst du eigentlich nicht aus der Konjunkturanalyse.
Eigentlich passt das auf einen One-Pager. Es reicht sogar für die Portfolio-Manager, die länger bei uns arbeiten, was ja die meisten sind, da reicht eigentlich ein Pfeil. Dann können die sich die Prognose selber ableiten. Also das geht sehr, sehr simpel. Wir kommunizieren ja auch sehr regelmäßig über unseren Financial Market Monitor mit Investoren und natürlich auch mit in-house, mit unseren Kollegen im Portfolio-Management. Das heißt, die Meinung ist da relativ gut dokumentiert. Und wenn sich jetzt irgendwelche Wendepunkte andeuten, dann kündigt sich das ja auch über die Zeit hinweg an, wird immer konkreter. Und dann gibt es dann die Mail an die Kollegen, dass wir jetzt hier den Wendepunkt erreicht haben und dann eine interne Diskussion, weil natürlich die Konjunktur der wichtigste Faktor ist in der Asset Allocation bei uns, aber natürlich nicht der einzige. Wir schauen uns natürlich auch noch andere Sachen an, um da die Konjunktur Meinung zu challengen und eben Positionierung zum Beispiel, wie ist das markttechnische Umfeld, gibt es irgendwelche spezifischen Dinge in einzelnen Bereichen, im Kreditbereich, die vielleicht die nächsten Tage und Wochen noch zu beachten sind, die dazu führen, dass man vielleicht eher mal was abwartet und noch 1 Woche, 2 Wochen es hinausschiebt. Aber das sind dann Dinge, die wir dann auch zum Beispiel in unserem Financial Market Monitor jeweils fortlaufend einmal die Woche aktualisieren. Und wenn wir den zum Beispiel als Maßstab nehmen, wie umfangreich sind unsere Ausarbeitungen, dann sind es im Schnitt 12 bis 15 Seiten. Aber das Wichtigste ist eigentlich die letzte, auf der die Zusammenfassung steht. Und das ist also keine hochkomplexe Botschaft mehr, wie ein Notenbankprotokoll, wo Sie zwei Stunden lang lesen müssen, um zu verstehen, was jetzt eigentlich genau gemeint ist, sondern mit ganz, ganz klaren Aussagen.
Ich habe es eben gesagt, auf Ihrer Internetseite steht konjunkturbasierter Asset Manager. Ihr Selbstverständnis kennen wir jetzt und das Funktionsprinzip, aber darf man nicht erwarten, dass das bei anderen Asset Managern auch gemacht wird. Wenn Sie zu den anderen rüberschauen, haben Sie da den Eindruck, dass die nicht so diese Konjunkturanalyse in das Zentrum Ihres Denkens stellen?
Ja, wie ich eingangs sagte, es gibt ja verschiedene Wege im Asset Management und die müssen zu einem passen. Und es gibt durchaus bekannte Asset Manager, die sich dezidiert negativ über Konjunkturanalyse äußern, weil sie deren Wert nicht sehen. Es gibt andere, die zwar Konjunkturanalysen machen, aber nicht mit Herzblut. Die machen sie vorwiegend deswegen, weil sie es machen müssen, weil die Anleger das erwarten. Und es gibt dann die, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Freaks wie wir, die das zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben und bis in die letzte Haarspitze leben und auch immer wieder begeistert sind, welche neuen Zusammenhänge sich da jeweils erschließen. Und da sind wir sicherlich am Rand des Spektrums anzusiedeln, was so unsere Begeisterung für das Thema und auch die Konsequenz in der Umsetzung anlangt.
Machen wir den Haken an den ersten Teil unseres Gesprächs, kommen wir zum zweiten Teil. Wie sieht das aktuelle Big Picture aus? Das heißt, Ihre derzeitige Forecast für die nächsten 3 bis 6 Monate. Was sagt uns da Ihre Konjunkturanalyse? Welches Szenario sehen Sie da kommen?
Dann zeige ich Ihnen mal, wie kurz und knapp das geht. Ziemlich schlecht. Also der Ausblick, den wir für den zweiten Teil des Jahres 2022 und den ersten Teil des Jahres 2023 haben, ist ausgesprochen negativ, muss ich sagen. Wir haben von vielen verschiedenen Seiten sehr, sehr klare Signale, unsere Frühindikatoren, wenn Sie die monetäre Seite anschauen, Geldmengenentwicklung, Kreditseite, all das ist negativ und zwar für die USA und für die Eurozone gleichermaßen. Das heißt, von der Seite kommt der Großteil des Konjunkturabschwungs kommt überhaupt erst noch. Wir haben, was wir jetzt in den ersten Monaten des Jahres 2022 gesehen haben, ist ja im Wesentlichen Sentiment getrieben, Gasangst, Gastriage, solche Themen und natürlich eine gewisse Vorwegnahme der Sorge, dass die gestiegenen Energiepreise noch Schaden anrichten. Aber der eigentliche Treiber des Abschwungs, die Zinsentwicklung der letzten 1,5 Jahre, die monetäre Entwicklung, all das sind Dinge, die sich jetzt über einen längeren Zeitraum aufgebaut haben, die fangen jetzt erst an zu belasten. Und das ist das, was wir jetzt dann in den nächsten Monaten befürchten. Wir sind ja jetzt in so einer Marktphase auch, wo die Leute wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen und sagen, vielleicht ist das Schlimmste vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch noch ein paar Tage, vielleicht auch einige Wochen anhält. Aber dann kommt das dicke Ende eben noch, denn unsere Frühindikatoren tauchen bis weit ins Jahr 2023 und zeigen noch keine Spitze nach oben. Und das erinnert mich dann doch an Szenarien, die wir zuletzt vor 14, 15 Jahren hatten, auch während der Finanzkrise. Ich will jetzt hier keine neue Finanzkrise prognostizieren, aber auch damals war es so, dass alle auf einen Feind geguckt haben, die Entwicklung am Immobilienmarkt und übersehen haben, dass es am Ende dann der Bankensektor war, der uns die großen Probleme bereitet hat. Das ist in jedem Konjunkturzyklus leider das gleiche Spiel, dass man vorher nicht weiß, wo dann genau Dominosteine fallen. Dass sie fallen, kann man sagen. Aber was jetzt dann der treibende Faktor sein wird in diesem nächsten Abschwung, das werden wir dann noch sehen. Das wird sich in den nächsten Monaten herausbilden. Aber es braut sich doch durchaus was Größeres zusammen.
Das klingt so ein bisschen nach der berühmt-berüchtigten Bullenfalle im Bärenmarkt, die Sie da beschrieben haben. Dieses Gefühl, dass der eine oder andere sagt, ja, die übertriebenen Technologieaktien sind runtergekommen und jetzt sind auch die Bewertungen insgesamt wieder interessanter geworden. Wenn man es mal so vom Sentiment her sehen wollte, muss man sagen, eigentlich sind noch zu viele da, die gerade nachkaufen wollen. Diese typische Frustration und Resignation, die dann meistens der Wendepunkt ist, die sieht man noch nicht. Können Sie das in Ihrer Konjunkturanalyse auch lesen?
Ja, ja, definitiv. Der Punkt ist halt auch, dass jetzt durch die letzten 7, 8 Jahre der ultra-expansiven Geldpolitik ja viele auch in diesem Buy-the-Dip-Modus immer noch verharren und dann sehen 10% tiefer, 20% tiefer. Jetzt muss ich aber unbedingt kaufen, attraktive Niveaus. Ich habe KGVs, die sind wieder auf einem Durchschnittsniveau, je nachdem, wie sie ihn berechnen. angekommen. Viele benutzen dann die Methode, die dann die vorausschauenden Earnings zugrunde legt. Die sind aber zum Beispiel für 2023 nach wie vor positiv. In den USA 5% oder 10, je nachdem, welche Quelle Sie jetzt benutzen. Also deutlich positiv. Und was unsere Indikatoren uns sagen, ist, dass gerade der Margendruck, der Kostendruck der Faktor sein wird, der in den nächsten Quartalen am meisten sich zum Negativen verändert, weil dann ja erst die gestiegenen Materialpreise, die gestiegenen Lohnkosten, das kommt ja alles erst. Viele Unternehmen, die auch die potenziell unter den hohen Energiepreisen leiden, spüren das selber noch nicht durch ihre langfristigen Lieferverträge. Das wird sich jetzt erst sukzessive in die Bilanzen hineinfressen. Deswegen war es auch nicht wirklich überraschend, dass man das jetzt in der Bilanzsaison der letzten Wochen noch gar nicht so sehen konnte. Aber das kommt eben noch. Und das wird dann zu einigen negativen Entwicklungen führen. Und ich lege großen Wert darauf, dass ich kein Doomprayer bin. Also wir sind jetzt hier nicht auch als Haus nicht dauernd pessimistisch, sondern eben mit dem Konjunkturzyklus sind wir ungefähr die Hälfte der Zeit optimistisch und die andere Hälfte der Zeit pessimistisch.
Ich glaube, ich werde heute Nacht etwas schlechter schlafen, denn Sie waren ja mit Ihren Prognosen schon häufig ganz gut unterwegs. Das heißt, wenn das hier zutrifft, ist das ja eher das, was uns dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten an den Kapitalmärkten nicht so wahnsinnig erfreuen wird. Jetzt haben Sie in der Produktpalette bei Bandleon natürlich eine breite Produktpalette, reine Rentenfonds, reine Aktienfonds, Mischfonds. Sie waren Chief Investment Officer bei Ihrer Gesellschaft. Wie übersetzen Sie jetzt mit Ihren Produktmanagern, nennen wir die mal so, die Fondsmanager der einzelnen Produkte, wie setzen Sie mit denen das jetzt um? Das heißt, was machen die jetzt gerade auf Basis ihres Weltbildes in diesen Produkten? Was macht ein Anleihenmanager, der internationaler Rentenmanager ist mit ihrer Konjunkturanalyse? Was machen die, die multi-asset-mäßig unterwegs sind? Fangen die an, sich abzusichern? Sind die schon abgesichert? Wie kommt man jetzt von der Konjunkturanalyse, die ja gut ist und zuverlässig ist? Klar, es gibt immer eine Restunsicherheit, aber wie findet sie jetzt ihren Ausdruck in ihren Produkten bei Bandleon?
Gehen wir es doch mal der Reihe nach durch. Wir fangen mit Anleihenfonds an. Da haben wir zum Beispiel im Zuge der sich ankündigenden Inflationsverschärfung, die ja schon Anfang 2021 bei uns auf dem Prognosetableau stand, begonnen, die Laufzeiten zu reduzieren, die Duration, die Zinsempfindlichkeit zu verringern. Wir haben inflationsindexierte Anleihen in relativ großem Stil aufgekauft und haben damit von der Entwicklung definitiv profitieren können. Ja, wenn Sie da das letzte Jahr nehmen, als der breite Anleihenmarkt in Europa 5-6% minus war, da waren inflationsindexierte Anleihen ungefähr in der gleichen Dimension im Plus. Das zeigt, dass es auch im schwierigen Umfeld für die Kollegen im Portfolio-Management möglich ist, gute Picks sozusagen zu machen. Wir haben für jedes einzelne Produkt die Kernstellgrößen definiert, Duration, die Credit Spreads, Kreditquoten und in Abhängigkeit sozusagen vom Stadium des Zyklus verschieben die Kollegen dann die Gewichte in die eine oder andere Richtung. Das heißt also dann schon im letzten Jahr sehr systematisch und sehr, sehr deutlich die Duration eben nach unten, die inflationsindizierten Anleihen nach oben, dann die Kreditquoten wurden sukzessive verringert, schon im Herbst letzten Jahres. Und was wir jetzt zuletzt gemacht haben, ist, dass wir angefangen haben, die Duration wieder zu verlängern. Über den Kauf von langlaufenden Bundesanleihen, über langlaufende T-Bonds in den USA, die ja jetzt auch schon wieder von der vorwegnehmen und ahnen, dass das Konjunkturumfeld die Fed über kurz oder lang dazu zwingen wird, den straffen Zinserhöhungszyklus auch wieder etwas langsamer anzugehen oder sogar zurückzudrehen im nächsten Jahr. Das ist genau das, was sich hier bei uns in der Positionierung auch widerspiegelt. Und an den Aktienmärkten haben wir im Sommer letzten Jahres begonnen, uns defensiver aufzustellen. Da gibt es ja im Prinzip zwei oder drei Regler, die man da benutzen kann, die Aktienquote als solches zurückzufahren. Dann innerhalb der Sektorgewichte eher die defensiven Sektoren überzugewichten. Das haben wir auch gemacht. Und dann natürlich noch innerhalb der Sektoren bei der Einzeltitelauswahl zu schauen, dass man sich weniger exponiert gegenüber den steigenden Zinsen, die wir hatten und den Rohstoffkosten, die durch die Decke gegangen sind. Das sind also Dinge, die auf der Einzeltitelebene stattfinden, sodass wir also im Prinzip den kompletten Investmentprozess mit Informationen bedienen können und die Kollegen hier entlang der Wertschöpfungskette unterstützen können. Und das Gleiche natürlich in den Mischfonds. Fonds wie Bundle und Changing World hat letztes Jahr schon im Spätfrühjahr begonnen, die Aktienquote zu reduzieren von fast 70%. Inzwischen sind wir bei 50%, was jetzt in der Peer Group sind wir am unteren Rand. Zusätzlich eben noch die defensivere Ausrichtung innerhalb der Segmente. Gleichzeitig zuletzt die Protection erhöht durch eine höhere Duration. Natürlich nur in einem begrenzten Maße, weil der Fonds doch aktienlastig ist. Aber immerhin, das konnten wir machen. Und so wird das für jeden einzelnen Fonds, für jeden einzelnen Investmentprozess definiert, in welchen Stufen wir vorgehen, Aktienquoten verringern oder Durationen auf- oder abbauen. Und das ist ein sehr systematischer Prozess. Am Ende liegt aber die Verantwortung natürlich dann beim Portfolio-Manager, weil der ja dann oft noch über, sagen wir mal, Expertenwissen verfügt beim Mikro-Timing, wann er das dann umsetzt. Aber sodass es bei uns keine Hausmeinung gibt, die jeder Einzelne zu jedem Zeitpunkt befolgen muss. Es gibt eine Hausempfehlung und die findet sich in 90-95% der Zeit auch in den Portfolien 1:1 so wieder.
Was ich zum Schluss in diesen Tagen immer gerne meine Gesprächspartner frage, vor allen Dingen jemanden, der so kompetent ist wie Sie, welche Erwartungshaltung wir eigentlich so in den nächsten Jahren, sagen wir mal in den nächsten 5 Jahren, an die Kapitalmärkte haben werden. Das sind diejenigen, die sehr groß zur Demut warnen und bitten und sagen, das wird nicht mehr so sein wie in der Vergangenheit. Dann werden aber teilweise Zahlen im Nachhinein genannt, die eigentlich schon das repräsentative Durchschnittsergebnis der letzten Jahre waren. Was darf man von einem, sagen wir mal, internationalen Rentenfonds nach Kosten in Ihrer Vorstellung in den nächsten 5 Jahren erwarten? Was darf man von einem gemischten Balanced Portfolio im Mischfondsbereich erwarten?
Ja, nehmen wir einfach, machen wir es nicht unnötig kompliziert. Nehmen Sie die aktuelle Rendite, die so ein Fonds, ein internationaler gemischter Anleihenfonds hat, die liegt bei ungefähr 3,5%. Das sind Unternehmensanleihen dabei, alles Investment Grades, Staatsanleihen dabei, keine High Yields und auch keine Emerging Markets, dann haben Sie 3,5%. Wenn Sie das mal vergleichen mit den aktuellen Inflationserwartungen, die eingepreist sind am Markt, dann sind es 2,2%. Ich finde es übrigens viel zu wenig, aber macht eine Differenz, eine Realzins, eine Realrendite im Anleihenbereich, die ist schon wieder positiv. 1,3, 1,4% sind da also durchaus möglich. Und am Aktienmarkt, Sie sagten es gerade, da haben Sie ja oft die Strategie, wir nehmen einfach den historischen Mittelwert und schreiben den fort, 7%. Das ist die Prognose, die ich jetzt höre. Und wenn dann einer pessimistisch ist, dann sagt er 6. Und der Punkt ist, wenn man sich mal die 10-Jahres-Performance vom DAX einfach mal anguckt, das ist ja das, was die meisten Zuhörer so ein bisschen vor Augen haben, dann schwankt die zwischen -5 und +40% per annum. Also das ist eine sehr breite Spannweite. Und ich befürchte schon, dass wir uns da eher am unteren Rand orientieren müssen. Jetzt nicht am untersten, aber am unteren Rand, weil wir doch hier mit einem Umfeld konfrontiert sind, einem absehbaren Umfeld, das nicht gut ist für die Aktienmärkte. Wir haben vor allen Dingen das Thema demografischer Wandel. Wir reden so viel über Klimawandel und viel zu wenig über Demografie. Dabei ist das Problem dort auch im Hinblick auf Sozialversicherung und so weiter mindestens genauso gravierend, würde ich sagen. Wir haben das Thema Inflation, was daraus folgt. Wir haben die da bleiben wird. Wir werden die nicht los, weil wir Arbeitskräfteknappheit haben. Das wissen wir die nächsten 20 Jahre. Wenn Sie sich den letzten Tarifabschluss bei der Lufthansa anschauen oder auch die anderen Stahlbranche, 8%, 9%, 10%, da sehen Sie die Lohnpreisspirale, die ist jetzt im Gange und wir werden uns an höhere durchschnittliche Inflationsraten gewöhnen müssen. Und das ist für die Aktienmärkte historisch gesehen nicht gut. Wenn Sie das mal sehr weit zurück anschauen für den S&P 500, da können Sie bis 1880 zurück sich die Zahlen anschauen. Dann kann man sehen, dass über 90% der Performance des S&P in Phasen von unterdurchschnittlicher Inflation zustande gekommen ist und nur 10% in Phasen überhöhter Inflation. Das zeigt schon, in welchen Wahrscheinlichkeitsbereichen wir uns hier bewegen. Und im Durchschnitt haben die amerikanischen Aktienmärkte in so einem Umfeld knapp 2% nominal gewonnen. Jetzt kann man sagen, in Europa gibt es eine gewisse ein gewisses Aufholpotenzial, dann sind wir vielleicht bei 3%. Aber wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem, was ich zum Anleihenmarkt sagte, dann sehen Sie schon, es ist ein Kopf an Kopf. Es ist eben nicht mehr so, das TINA-Prinzip ist meines Erachtens tot. dass wir uns nur noch auf Aktien fokussieren müssen, sondern die Anleihen haben sich jetzt zurückgekämpft und finden sich dann auch, um auf die Frage auch noch zu antworten, in einem Mischportfolio jetzt auch wieder, sollten sich wiederfinden, können eine Rolle spielen. Es gibt wieder Rendite, wenn Sie vor allem im Bereich so Nischen, Corporate Hybrids zum Beispiel, da haben Sie 5,8% laufende Verzinsung im Investment-Grade-Bereich. Damit haben sich viele Investoren noch gar nicht befasst. Sie haben fast dieselbe Performance wie im High-Yield-Bereich, fast dieselbe Rendite, aber halt nur ein Drittel der Volatilität und müssen sich keine Sorgen machen über Ausfallrisiken. Das sind Dinge, die in den nächsten Quartalen wahrscheinlich wieder stärker auf dem Radarschirm der Investoren ankommen werden. Noch sind sie es nicht, aber das wird kommen.
Ja, das heißt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, und man wird auf die Kosten eines Fonds in Relation zu den Roherträgen, die an den Märkten erzielbar sind, auch mal schauen müssen, ob das in einem gesunden Verhältnis steht. Wir haben gelernt, Konjunkturanalyse ist keine Kaffeesatzleserei. Und wenn Mark Twain mal gesagt hat, Prognosen sind gar nicht schwer, vor allen Dingen aber, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, dann muss man sagen, die Konjunkturanalyse versucht auf Basis von Fakten saubere Prognosen zu machen. Dem einen gelingt das besser, dem anderen weniger. Aber wir haben diesen Prozess ja mal durchsprechen können. Dafür bin ich Ihnen schon mal dankbar. Ja, Herr Dr. Preißler, danke erstmal für diese Ausführung. Zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Vielleicht verlinken wir mal Ihre aktuelle Prognose, wie Sie die da haben, die Konjunkturanalyse. Wenn Sie uns das zur Verfügung stellen, wäre das schön. Aber vielleicht gibt es auch das ein oder andere Standardwerk, wo Sie sagen, das ist im Zusammenhang, wenn man sich mit der Konjunktur beschäftigt, mal ganz interessant ist, gelesen zu haben. Haben Sie eins vielleicht, was Sie unseren Zuhörern nahelegen können?
Ja, also wer sich gerade auch für die längerfristigen Zusammenhänge interessiert, ist bei Hans-Werner Sinn und der wundersamen Geldvermehrung sehr gut aufgehoben. Da werden diese Zusammenhänge, die ich eben auch schon skizziert hatte am Schluss, demografische Entwicklung, Inflation, Staatsverschuldung systematisch aufgearbeitet und gezeigt, dass wir hier wirklich vor einer sehr langen Periode großer Probleme stehen. Wer sich also vor seinem übergroßen Optimismus bewahren will und ein bisschen schützen will, der sollte dieses Buch unbedingt gelesen haben.
Herr Dr. Preißler, danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie sind ein vielbeschäftigter Mensch. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie uns hier heute zugehört haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast an den entsprechenden Stellen bewerten, wo Sie das können, ihn gerne weiterempfehlen an Kollegen und an Freunde. Und ansonsten sage ich einfach danke fürs Zuhören und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.